die heute unter dem Titel steht Identität im Netz, wobei ich verschiedene Konzepte von Identität, was damit gemeint ist, wenn wir von Identität sprechen, erörtern möchte, die sich durch Sätze charakterisieren lassen wie ich bin, was ich bin oder ich bin, der ich bin. Ich möchte dann eine Gegenüberstellung machen, die sich bezieht auf eine Theorie des hier schon im Zusammenhang mit der Theorie des potenziellen Raums genannten englischen Psychoanalytikers Winnicott über wahres und falsches Selbst und wie sich wahres und falsches Selbst zueinander verhalten. Dann über neuere Entwicklungen, die eben unter anderem mit dem Internet, aber nicht nur mit dem Internet zusammenhängen, inwiefern es denn so etwas wie die Einheit der Person noch geben kann, wenn wir doch so viele Rollen zunehmend spielen können, aber eben auch spielen müssen. Was speziell dann Identität im Netz, sprich im Internet heißt und inwiefern vielleicht das, was das Internet uns anbietet, so etwas wie eine Emanzipation vom falschen Selbst bedeuten könnte. Das ist also die Gliederung der heutigen Vorlesung und dann starte ich mal mit dem ersten Konzept von Identität, das wir alle aus dem alltäglichen Leben kennen. Wir tragen unseren Identitätsausweis mehr oder weniger regelmäßig alle mit uns mit, in Form eben der Identity Card bzw. des Personalausweises, der eben so die wesentlichen Angaben zur Person enthält, durch die wir, und das ist jetzt also das Konzept von Identität, was ich zuerst ansprechen möchte, durch die wir identifizierbar sind. Und zwar für andere identifizierbar sind. Das heißt, die erste Vorstellung von Identität geht auf die Identifizierbarkeit durch andere hinaus. Und dazu gibt es eben Personalien oder Angaben zur Person. Hier ist eine recht beliebige Liste erstmal genommen worden, die unter anderem das enthält, was so die üblichen Identity Cards auch enthalten an Angaben. Der Name, die Staatsangehörigkeit, Geburtstag, Geburtsort, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und so weiter und so fort. Was also dahinter steckt, ist, dass durch eine Sammlung solcher Merkmale, Angaben zu Personen oder Personalien, eine Person hinreichend identifizierbar sei. Das können umfangreichere Kataloge sein, das können weniger umfangreiche Kataloge sein. Der Personalausweis enthält weniger als das, was hier angeführt ist. Auf der anderen Seite gibt es durchaus Datensätze über uns bei Versicherungen, beim Einwohnermeldeamt und an anderen Stellen, die umfangreichere Merkmalskataloge enthalten zu unserer Person, durch die wir also identifizierbar sind. Identifizierbarkeit heißt in dem Falle, ohne dass uns jemand persönlich kennen muss, kann er aufgrund dieser Merkmalsgruppierung eindeutig sagen, es ist diese Person und keine andere. Das heißt, die Identifizierbarkeit geht zum Ersten darauf, dass es eine einmalige Merkmalskonstellation ist, die sonst niemand aufweist. Das heißt, die spezifischen Angaben, die dann dazu stehen, bilden zusammen eine Konstellation von Merkmalen, von Angaben zur Person, die sonst niemand aufweist. Jedenfalls ist das die Unterstellung, denn nur dann ist diese Person durch diese Angaben von jeder anderen Person, die es gibt oder geben könnte, auf dieser Welt hinreichend genau und sicher unterscheidbar. Und das heißt ja auch identifizierbar. Und ein zweites ist, dass diese Daten auch dazu dienen, können, nicht nur jemanden von allen anderen unterscheidbar zu machen, sondern auch jemanden einschätzbar zu machen. Aufgrund dieser Angaben kann ich Bestimmtes von ihm erwarten oder eben auch nicht erwarten. In dem Sinne zum Beispiel werden also solche Merkmale etwa von Versicherungen auch gesammelt und zusammengestellt und werden dann dahingehend ausgewertet, dass aufgrund solcher Merkmale, die dann andere sind, die hier jetzt stehen, eben gesagt werden kann, von dem Betreffenden ist zu erwarten, dass er noch so und so lange zu leben hat, dass er so und so oft krank wird oder auch nicht krank wird, dass er also entsprechend oft arbeitsunfähig ist oder nicht arbeitsunfähig ist und so weiter und so fort. Also Dinge, die für Versicherungen wichtig sind, um das Risiko einschätzen zu können, das mit der Versicherung der betreffenden Person verbunden ist. Und entsprechend gibt es ja natürlich auch andere Stellen, die also solche Daten sammeln, um zum Beispiel Kaufverhalten abzuschätzen, also wem schicke ich welche Werbung, um etwa einschätzen zu können, wie hoch ist das Risiko, dass so jemand bestimmte kriminelle Taten entweder in der Zukunft begehen wird oder begangen hat. Also Rasterfahndungen arbeiten mit solchen Merkmalsgruppierungen und so weiter und so fort. Also das ist das, was wir sicherlich alle kennen als einen wesentlichen Bereich dessen, was Identität in unserer Gesellschaft heißt, nämlich Identifizierbarkeit für die Außenwelt. Mit diesen beiden Aspekten, einmalige Merkmalskonstellation, das ist dieser und kein anderer, und Einschätzbarkeit der Person, was haben wir von ihr zu erwarten, was können wir nicht von ihr erwarten. Sie kennen das sicherlich auch aus dem Alltag, also wenn Sie gefragt werden oder sich irgendwo vorstellen, irgendwo neu, irgendwo hinkommen und etwas zu Ihrer Person sagen wollen, sagen Sie zum Beispiel vielleicht, ich bin Studentin oder noch weiter, ich studiere das und das, als einen Hinweis darauf, was Ihre Identität ist für den anderen, damit der andere sich von daher dann ein Bild von Ihnen machen kann. Aha, Sie studieren das und das und dann kommt eine Erwartungshaltung. Ja, wenn Sie das und das studieren, dann können Sie mir doch vielleicht das und das auch erklären. Das ist also das, was dann dadurch ausgelöst wird. Oder von einer Pädagogin hätte ich aber das und das nicht erwartet, wo es dann negativ gewendet wird, in dem Sinne, dass jemand, obwohl doch die Angabe zur Person ihn oder sie ausweist als Pädagogin oder Pädagogen, ein Verhalten an den Tag legt, das man von einem Pädagogen oder einer Pädagogin nicht erwarten würde. Verstößt sozusagen gegen ihre sozial zugeschriebene Identität. Denn das ist dies ja, dies ist eine soziale Zuschreibung, die hier erfolgt. Das ist nicht das, wodurch der Einzelne sich selbst zum Ausdruck bringt, sondern das ist das, wodurch der Einzelne oder die Einzelne der sozialen Umwelt eingeordnet, eingeschätzt werden kann, eben identifiziert werden kann. Das wäre die erste Bestimmung von Identität, die eben durch den Satz zu charakterisieren wäre, ich bin, was ich bin. Also ich bin charakterisiert durch die verschiedenen Merkmale, die man über mich zusammentragen kann. Das setzt unter anderem dann auch voraus, dass das, was ich bin, also meine Identität, meine soziale Identität, sich aus dem zusammensetzt, was an mir auch sichtbar ist und was von mir sichtbar ist. Was beobachtet werden kann, was gemessen werden kann. Also alle diese Merkmale, die hier aufgeführt werden, sind beobachtbare, messbare, feststellbare, von außen feststellbare Merkmale. Davon zu unterscheiden ist ein anderes Verständnis, ein zweites Verständnis von Identität. Ich will nachher dann auf die Frage kommen, wie diese beiden Vorstellungen oder Konzepte von Identität denn wiederum miteinander zusammenhängen. Zunächst mal will ich sie nur als Unterschiedene darstellen und das zweite hier ist eben jetzt ein ganz anderes Verständnis von Identität. Es gibt eine Gemeinsamkeit sicherlich in dem Sinne, dass der Name eine Rolle spielt. Wir hatten eben auch den Namen bei der Identität im ersten Sinne. Der steht auf dem Personalausweis. Aber der Name hat dort im Personalausweis eine andere Bedeutung, als der Name an Bedeutung hat, wenn wir als Personen miteinander umgehen im Sinne dieser zweiten Identität, die ich durch den Satz charakterisieren möchte, ich bin, der ich bin. Das klingt nach einer sehr leeren Aussage. Sie besagt eigentlich erstmal nur, ich bin nicht identifizierbar oder das, was mich wesentlich ausmacht. Mich als diese Person, die ich bin, was mich wesentlich ausmacht, ist nicht die Summe der Eigenschaften, die man aufweisen kann. Das ist alles in irgendeiner Weise äußerlich, zum Teil zugeschrieben, zum Teil erworben, zum Teil auch von mir durchaus gewollt als etwas, durch das ich nach außen mich darstelle. Aber das, was ich sozusagen in meinem Innersten bin, in meinem eigentlichen Wesen bin und wozu eigentlich niemand von außen im Sinne des Beobachtenkönnens, des Feststellenkönnens Zugang hat, das lässt sich dadurch nicht erfassen durch diese Merkmale. Und insofern ist das, wodurch ich den anderen dann ansprechen kann in seiner Identität, eigentlich nur der Name, der nichts anderes sagt, als er ist, der er ist. Er ist eben, und jetzt sage ich den Namen, und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Das macht ihn aus, dass er dies ist. Er ist nicht identifizierbar, in diesem Sinne, nicht identifizierbar. Und das, was ihn ausmacht, ist auch nicht sichtbar. Und von daher ist die Person in dieser Hinsicht auch nicht einschätzbar. Es ist das, was wir unter Authentizität oder Echtheit und im gewissen Sinne auch unter Glaubwürdigkeit verstehen, was sich selbst wiederum nicht ohne weiteres in äußerlich beobachtbarem an äußerlich beobachtbarem festmachen lassen. Man sagen kann, da und daran kann ich erkennen, dass er jetzt authentisch ist. Es ist also mehr eine Annahme, die gestützt sein kann durch Erfahrungen, Empfindungen, durch Intuition, dass der andere in dem, wie er sich zeigt, im Sinne der Identität im ersten Sinne, tatsächlich er selbst ist. Denn grundsätzlich könnte es ja auch sein, dass in all dem nichts von dem wirklich zum Ausdruck kommt, was er wirklich ist, dass er im Grunde vollkommen verborgen oder versteckt bleibt. Und etwas, das denke ich, ahnen wir alle oder wissen es vielleicht sogar auch, etwas bleibt immer jenseits dessen, was man zu Gesicht bekommt von jemandem, auch jenseits dessen, was jemand über sich selbst wissen kann, was in ihm ist, als ein Potenzial, das sich entwickeln kann, das sich ausdrücken kann, das aber in keiner dieser Ausdrücke, die man dann beobachten kann, tatsächlich aufgeht, das sozusagen daran dingfest machen lässt. Wir kommen gleich noch ein bisschen weiter dazu, wenn es um das Verhältnis von wahrem und falschem Selbst geht, wird das vielleicht noch ein bisschen greifbarer, was mit diesem Verständnis von Identität gemeint ist. Man könnte zunächst mal so zur Unterscheidung zum Ersten sagen, das Erste war die Identität, die darin besteht, dass ich identifizierbar bin durch andere, durch meine soziale Außenwelt. Das setzt voraus, dass alles, was mich ausmacht, auch sichtbar ist, in irgendeiner Weise für andere sichtbar wird. Hier geht es um Identität in dem Sinne, das ist das, worin ich zu mir selbst in ein Verhältnis der Identität komme. Das heißt, ich identifiziere mich selbst in irgendeiner Weise mit mir oder bin in mir und bin auch sicher, dass ich es bin, der dies ist, in dem ich bin, wenn man sich so ausdrücken darf. Und dies ist also dieses zweite Verständnis von Identität, dass nur derjenige zunächst mal wahrnehmen kann, der selbst die Person ist, also nicht etwas von außen Identifizierbares ausmacht. Der Name soll also dies bedeuten, wenn wir also jemanden ansprechen oder anrufen mit seinem Namen, in diesem Sinne, im Sinne dieser Identität, dass wir uns auf ihn in Bezug auf das, was er aus seinem eigenen Inneren heraus ist, einlassen. Dass das am anderen ist, was uns interessiert. Also ich denke, das ist das, was wir kennen aus Beziehungen von Freundschaft, von Liebe und dergleichen, wo man eigentlich letztlich nicht beschreiben kann oder angeben kann, was es am anderen jetzt ist, welche Eigenschaften es sind, die es ausmachen, dass man attrahiert wird. Selbstverständlich spielen die auch irgendeine Rolle, aber es gibt eben einen tieferen oder inneren Kern, der die Attraktion, die wechselseitige hoffentlich Attraktion ausmacht, der etwas mit diesem Verständnis hier von Identität zu tun hat und wo der Name die Anrufung eben dieses Kerns einer Person sozusagen ist, die selber eigentlich nie sichtbar wird, obwohl sie sich natürlich, obwohl ihre Spuren, wenn es sich um eine authentische Persönlichkeit handelt, um eine echte, eine glaubwürdige Persönlichkeit handelt, obwohl die Spuren dieses Kerns natürlich in allen ihren Äußerungen irgendwie, aber eben nur irgendwie, spürbar sind. Dann komme ich jetzt zu der Unterscheidung zwischen wahrem und falschem Selbst, und das wird diese Unterscheidung auch von Identität 1 und Identität 2 nochmal etwas weiter vertiefen und mit bestimmten Theorien auch nochmal verbinden, die ich in diesem Zusammenhang heranziehen möchte. Das wahre Selbst könnten wir jetzt mal vorläufig als Identität im zweiten Sinne verstehen, und das falsche Selbst vorläufig als Identität im ersten Sinne. Diese Unterscheidung zwischen wahrem und falschem Selbst, diese Begrifflichkeit, dass es ein wahres Selbst gibt und dem ein falsches Selbst gegenüber steht, stammt, wie ich eingangs schon erwähnte, von dem englischen Psychoanalytiker Winnicott. Nehmen wir mal an, diese Silhouette, die ich hier zeige, die Silhouette einer Person, sei sozusagen ihr wahres Selbst. Das ist eine sehr schwierige Geschichte, weil das wahre Selbst eigentlich etwas nicht Sichtbares ist, etwas Verborgenes ist. Also nehmen wir es mal als Platzhalter sozusagen für das wahre Selbst einer Person. Was immer dieses wahre Selbst sei, wir wissen es vorläufig nicht. Wir nehmen nur an, dass es so etwas gibt, so etwas wie einen inneren substanziellen Kern sozusagen einer solchen Person. Ob sich das halten lässt, muss ich noch zeigen. Aber nehmen wir es mal vorläufig an, weil ich glaube schon, dass dies auch eine Annahme ist, die für unseren alltäglichen Umgang miteinander eine Rolle spielt. Dann gibt es auf der anderen Seite gesellschaftliche Rollen. Rollen, die für uns vorgesehen sind zum Beispiel. Also wenn ich vorhin gesagt habe, Sie stellen sich irgendwo vor in einem Kreis, in dem Sie neu sind und die anderen wollen irgendwie etwas wissen, mit wem haben wir es denn da zu tun? Und Sie sagen, ich bin Studentin der Pädagogik oder auf Lehramt. Dann gibt es also zunächst mal eine Vorstellung bei dem anderen, die damit etwas zu tun hat, dass Sie Studentin sind und dass Sie vielleicht auch noch dieses oder jenes Fach studieren oder auf diesen oder jenen Beruf sich damit vorbereiten. Diese Person weiß von Ihnen selber nichts, also von ihrem wahren Selbst, aber wovon sie jetzt etwas weiß, ist, was es heißt, Studentin der Pädagogik zu sein oder des Lehramtes zu sein. Das heißt, es entsteht ein Bild, was aber zunächst mal mit ihrer Person gar nichts zu tun hat, sondern damit, was es eben heißt, ganz allgemein in dieser Gesellschaft zu studieren oder Studentin zu sein. So gesehen ist es so etwas wie eine vorgefertigte Rolle oder Hülle, Verhaltenshülle, in die jetzt eine beliebige Person sozusagen schlüpfen könnte. Und diese Vorstellung macht es jetzt erstmal aus, dass der andere ihnen gegenüber nicht völlig ohne Erwartungen steht, sondern etwas von ihnen erwartet, was eben durch diese Maske hier charakterisiert sein soll. Diese Maske kommt oder Rolle kommt aus der Gesellschaft. Die Gesellschaft definiert, was es heißt zu studieren. Und die Gesellschaft definiert auch, was es heißt, Lehrerinnen und Lehrer zu sein und sich darauf durch ein Studium vorzubereiten oder irgendeinen anderen pädagogischen Beruf in dieser Gesellschaft wahrzunehmen, sich darauf durch ein Studium vorzubereiten. Das ist definiert ohne Ansehen der Person im Sinne dessen, wer macht es denn nun? Wer übt denn jetzt diese Rolle aus oder füllt diese Rolle aus, nimmt diese Rolle wahr? Insofern ist also das Studentinsein, künftige Lehrerin sein, etwas von ihrer Person zunächst mal völlig Getrenntes und unabhängig davon Existierendes. Und deswegen habe ich das hier auch so dargestellt. Nun sagen Sie ja deswegen, dass in diesem neuen Kreis, in dem Sie sich vorstellen, dass Sie Studentin sind und Lehrerin werden wollen beispielsweise, weil es eben doch auch etwas mit Ihnen zu tun hat. Weil sie davon ausgehen, dass sie damit nicht nur etwas dem anderen sagen, im Hinblick darauf, ich bin eine Studentin wie jede mögliche andere Studentin auch und bin eine künftige Lehrerin wie jede mögliche andere künftige Lehrerin auch, sondern sie wollen damit schon sagen, ich bin dies zwar und das sind auch viele andere, aber ich bin es auf meine Weise. Ich bin nicht einfach eine Lehrerin oder Studentin, künftige Lehrerin oder Studentin der Pädagogik, sondern ich bin Studentin der Pädagogik. Diese und keine andere. Das heißt, hier verbindet sich dann etwas. Es verbindet sich das, was hier durch die Silhouette als wahres Selbst, das eigentliche Ich oder wie immer wir das nennen wollen, charakterisiert ist, verbindet sich mit dem, was aus der Gesellschaft an Rolle existiert. Sie setzen sich sozusagen die Maske auf, Sie sind dies jetzt, das ist nicht mehr getrennt von Ihnen, sondern Sie sind also jetzt Studentin und für den anderen ist dies auch in der Wahrnehmung so, er sieht nicht nur eine leere Hülle, sondern er sieht eine Person, die Studentin der Pädagogik ist. Und diese Verbindung jetzt einer Person mit ihrer Rolle oder Maske. Das ist das, was bei Winnicott dann das falsche Selbst heißt. Das ist eine etwas problematische Terminologie bei Winnicott, weil sie gerade auch in dieser Paarung mit wahrem Selbst, wenn man das gegenüberstellt, das wahre Selbst und das falsche Selbst, etwas Bestimmtes suggeriert. Nämlich, dass das wahre Selbst eines ist, das man sozusagen dann zu Gesicht bekommt, wenn man jetzt hier sozusagen die Maske wegnähme. Also hinter der Maske des falschen Selbst das wahre Selbst zutage tritt. Dann sieht man es sozusagen. Es gibt ein Buch von einer Schweizer Psychoanalytikerin namens Alice Miller. Das ist schon etwas älter, Anfang der 80er Jahre, war ein Bestseller damals. Das hieß Das Drama des begabten Kindes oder Die Suche nach dem wahren Selbst, war der Untertitel. Und Alice Miller hat sich damals auf die Theorie von Winnicott bezogen. Das ist übrigens der Weg gewesen, auf dem ich überhaupt zu Winnicott gekommen bin, weil mich das dann, also dieses Buch damals von der Alice Miller sehr interessiert hatte, auch sehr gepackt hat, eine Menge aus meinem eigenen Leben da drin glaubte, wiedergefunden zu haben, was wohl vielen Menschen so ging, denn wie gesagt, es war ein Bestseller, es ist also hunderttausendfach verkauft worden. Und bei ihr bedeutet die Suche nach dem Wahren selbst eben genau dies. Sie hat dies so interpretiert, sie hat Winnicott so interpretiert, dass also so die sozialen Rollen, die wir annehmen, so etwas wie Maskierungen sind. Und dass wir uns darin grundsätzlich sozusagen verstellen. Und dass es darauf ankäme, dass wir sozusagen nur aus uns selbst heraus sind. Und dieses, was wir dann nur aus uns selbst heraus sind, solle dann auch sichtbar werden. Sichtbar werden in einer vollkommen authentischen Persönlichkeit, die man dann auch begrüßen kann, die man wahrnehmen kann, mit der man zusammen was unternehmen kann und wo man selber möglichst auch so sein sollte. Nun, um selber so sein zu können, muss man sich selber als in Bezug auf diese wahre, auf dieses wahre Selbst natürlich auch erstmal finden und die Situation, in der wir uns alle als halbwegs Erwachsene erstmal vorfinden, ist eben, dass wir eine Menge Anpassungen vorgenommen haben, dass wir uns eine Menge Konventionen unterworfen haben, dass wir vielleicht das getan haben, was unsere Eltern erwartet haben, unsere Lehrer erwartet haben, dass wir uns an Idealen orientiert haben, also alles Dinge, die irgendwie von außen kommen, aber nicht möglicherweise unbedingt unser eigenes inneres, wahres Selbst vertreten. Und insofern müssen wir uns sozusagen auf die Suche machen, so Alice Miller, um dieses verschüttete wahre Selbst, hinter den Masken verborgene wahre Selbst, dann wieder zum Vorschein zu bringen. Das fand ich damals einen interessanten Gedanken, für mich damals auch noch was relativ Neues, mich auf diese Weise so auch mit psychologischen, psychoanalytischen Themen zu beschäftigen. Und dann wollte ich doch genauer wissen, wie das denn bei Winnicott eigentlich dargestellt ist. Und dann habe ich mich also intensiver mit Winnicott beschäftigt und habe festgestellt, dass das, was Alice Miller damals verbreitet hat, ein totales, ein fundamentales Missverständnis dessen ist, was Winnicott mit der Konstruktion dieser Paarung wahres und falsches Selbst gemeint hat. Allerdings eben dieses Missverständnis, und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist eine problematische Terminologie, die in dieser Formulierung falsches Selbst drin steckt, die eben dadurch nahegelegt wird. Weil falsch klingt, das sollte man möglichst wieder loswerden, das Falsche, damit dann das Echte, das Wahre, das Richtige irgendwie zum Vorschein kommt. Wenn man jetzt bei Winnicott sich das genauer betrachtet, sieht man aber, dass das falsche Selbst ein unverzichtbarer Bestandteil dessen ist, was wir als Selbst bezeichnen. Es ist also nicht etwa eine Maske, die uns sozusagen verfälscht und die wir deswegen möglichst loswerden sollten, damit wir dann wieder echt oder wahr sind, sondern das, was Winnicott als wahres Selbst bezeichnet, dieser innere Kern einer Person, er nennt es auch zentrales Selbst an manchen Stellen, er spricht auch schon mal vom ererbten Potenzial, das jemand mitbringt. Das hat bei ihm auch viel mit der Vorstellung einer grundlegenden Kreativität zu tun, die in jedem Menschen steckt und die auch nach draußen dringt. Also eine Kreativität, eine schöpferische Fähigkeit im Einzelnen muss sich ja an und in irgendetwas verwirklichen. Sie braucht ja auch ein Material, an dem sie sich verwirklicht, und sie braucht ein Feld, in dem sie sich verwirklichen kann. Also insofern steckt in diesem kreativen Potenzial auch die Bezogenheit, die notwendige Bezogenheit auf eine äußere Welt. Und zwar sowohl auf eine materielle äußere Welt als auch auf eine soziale äußere Welt. Und diese materielle äußere Welt wie die soziale äußere Welt gibt uns sozusagen die Verwirklichungsmöglichkeiten, allerdings auch die Verwirklichungsbedingungen und Verwirklichungsgrenzen unserer eigenen Kreativität vor. Aber ohne sie, ohne diese äußere Welt, bliebe diese Kreativität ja sozusagen ins Innere der Person eingesperrt, könnte sich überhaupt nicht verwirklichen und könnte auch nicht sichtbar werden. Aber in dem Moment, wo sie sichtbar wird, muss sie sich eingelassen haben. Sie muss sich eingelassen haben auf eine materiell existierende Welt mit ihren Bedingungen und Möglichkeiten und auch auf eine soziale Welt, in der wir uns jeweils vorfinden. Und insofern kann das wahre Selbst überhaupt nur wirklich leben, als Person leben, sich verwirklichen, wenn es sich in irgendeiner Weise auf die materielle und soziale Welt einlässt und, so könnte man weiter sagen, mit Winnicott sagen, sich auch im gewissen Sinne auf Kompromisse mit dieser äußeren Welt einlässt. Anders kann das wahre Selbst überhaupt gar nicht sich verwirklichen, sich äußern. Das heißt, es gibt sozusagen nicht diese verborgene Gestalt des wahren Selbst, die man sehen könnte, wenn die Masken weg sind. Wenn die Masken weg sind, ist nichts mehr zu sehen, nach Winnicott, weil das dann alles sozusagen in die Innerlichkeit eingesperrt ist. Deswegen habe ich hier ein Fragezeichen in diese Silhouette reingemacht, weil wenn man jetzt fragt, ja, wo ist es denn, wie sieht es denn aus, dieses wahre Selbst, wird man darauf keine Antwort finden können, nach Winnicott. Und es ist auch ganz wichtig, dass man keine Antwort darauf findet. Winnicott sagt, es ist die größte Gefahr sogar für das wahre Selbst, wenn es sozusagen identifiziert wird. Das ist sozusagen eine fundamentale Angst jedes Menschen, dass er gefunden werden könnte. Dass er in seinem Inneren, in seinem eigentlichen inneren Kern gefunden werden könnte, damit identifizierbar wird, weil dieses Identifizierbarsein, von außen einschätzbar sein, dann auch etwas mit kontrollierbar sein zu tun hat. Wer beobachtet werden kann, dessen Verhalten kann auch prognostiziert werden, manipuliert werden, der kann kontrolliert werden, der kann gesteuert werden. Also diese Angst, diese Fundamentalangst, gefunden zu werden, so drückt es Winnicott wörtlich aus, gefunden zu werden, steckt da drin. Das muss sozusagen, dieser Kern muss verborgen bleiben, er muss geheim bleiben, er darf nicht identifizierbar werden, sonst stirbt er sozusagen ab oder wird der Kontrolle der äußeren Welt unterworfen. Insofern bleibt es sozusagen eine Differenz, eine notwendige Differenz zwischen dem unsichtbaren wahren Selbst, dem nicht identifizierbaren wahren Selbst und dem sichtbaren falschen Selbst, dem identifizierbaren falschen Selbst, das dann in die Gesellschaft sich integriert, das höflich ist, freundlich ist, kompromissbereit ist, handlungsfähig ist, also voll mit beiden Beinen im gesellschaftlichen Leben steht. Was das wahre Selbst alles nicht kann. Aus der Sicht des wahren Selbst ist also das falsche Selbst das notwendige Medium, könnte man sagen, zur gesellschaftlichen und materiellen Wirklichkeit. Ohne dieses Medium bliebe es, um jetzt einen Begriff vorwegzunehmen, der nachher noch eine Rolle spielt, bliebe es virtuell. Es bliebe sozusagen innegehalten und könnte sich nicht verwirklichen. Die Theorie des wahren und falschen Selbst hat dann bei Winnicott noch eine ganze Menge Facetten, weil das Verhältnis zwischen wahrem Selbst und falschem Selbst kann sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Das, was ich eben dargestellt habe, war sozusagen das aus Winnicotts Sicht normale und gesunde, hoffentlich normale und aus seiner Sicht psychisch sozusagen gesunde, die gesunde Konstellation. Nämlich, dass das von ihm sogenannte falsche Selbst, von dem wahren Selbst gebrauchte und in seinem Sinne auch tatsächlich funktionierende Vermittlungsinstanz zum wirklichen Leben, zum wirklichen materiellen und sozialen Leben ist. Andersrum, dass für uns, wenn wir miteinander umgehen und wir gehen nur auf der Ebene, wir können nur auf der Ebene des sozialen Selbst miteinander umgehen, dass dies gleichzeitig aber für uns auch den Zugang gibt, dass die sozialen Selbste sozusagen, die miteinander kommunizieren, über die vermittelt dann auch die wahren Selbste miteinander kommunizieren, die aber unmittelbar nicht miteinander kommunizieren könnten. Weil jeder Ausdruck, den das wahre Selbst sich gibt, jeder Satz, der gesprochen wird, schon geprägt ist durch gesellschaftliche Bedingungen. Auch die Sprache, die uns zur Verfügung steht, ist ja eine solche zunächst mal vorgefundene gesellschaftliche Bedingung, an deren Regeln, an deren Ausdrucksmöglichkeiten und so weiter wir uns halten müssen, was jetzt etwa die Syntax und den Wortschatz betrifft, die aber auch in Bezug auf ihre Semantik, das heißt auf ihren Bedeutungsgehalt, was denn die Sprache eigentlich auch aussagt, sich auf eine geteilte Lebenswelt bezieht. Und diese Lebenswelt ist eine Welt, in der eben unsere sozialen Selbste leben. Das ist das, was ich eben meinte. Das soziale Selbst ist die Instanz, die mit beiden Beinen im Leben steht, im Unterschied zum wahren Selbst. Das wäre sozusagen die aus Winnicotts Sicht gesunde und hoffentlich normale Konstellation. Es kann aber eben auch anders sein. Das falsche Selbst kann Konstruktion sein, die nur aus der Gesellschaft resultiert, in der sich sozusagen nichts von der Person mehr zeigt, wo dann das falsche Selbst tatsächlich zur reinen Maske würde oder zur gesellschaftlichen Marionette würde, in der Einzelne auch nicht mehr nur das leiseste Empfinden hat, sich selbst ausdrücken zu können, wo er sich nur falsch fühlt eben auch, dass also eine Spaltung eintritt zwischen wahrem und falschem Selbst, das heißt, das soziale Selbst dient nicht mehr der Verwirklichung des wahren Selbst, sondern das wahre Selbst findet im falschen Selbst kein Verwirklichungsmedium mehr, es bleibt sozusagen eingesperrt. Das kann wiederum unterschiedliche Gründe haben, das kann sein, dass das falsche Selbst auf diese Weise das wahre Selbst sozusagen schützen möchte, bewahren möchte vor der Gesellschaft, die bestimmten Aspekte der Potentialität dieses Menschen nicht zulassen will, nicht wahrhaben will und unterdrücken würde. Insofern wird es dann eben geleugnet, versteckt, aber eben um es zu schützen. Es kann aber eben auch sein, dass das falsche Selbst sozusagen die Existenz eines wahren Selbst völlig vergisst, in Anführungsstrichen, sodass also das wahre Selbst der betreffenden Person sozusagen selber gar nicht mehr, auch nicht mehr im Geheimen irgendwo bewusst ist, auch kein geheimes Leben in der Fantasie mehr führen kann, sondern völlig verschwunden zu sein scheint. Winnicott sagt, das gibt es nicht. Es kann nicht wirklich verschwinden. Irgendwo bleibt es, wie auch immer, versteckt, verloren oder was. Also das wären Konstellationen, in denen wahres und falsches Selbst keine wirkliche Verbindung mehr miteinander haben, getrennt sind, wo also die Persönlichkeit sozusagen gespalten wird in wahres und falsches Selbst. Und im extremen Falle würde das also zu dem Krankheitsbild nach Winnicott auch der Schizophrenie führen. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn man das jetzt also noch diese Theorie weiter ausführen wollte. Ich will sie nur so weit ausführen, dass diese Begriffskonstellation wahres Selbst und falsches Selbst zunächst mal für Sie deutlich wird. Ich habe, weil der Begriff falsches Selbst sehr missverständlich ist, in der Regel ist vorgezogen, da einen anderen Begriff einzusetzen, den Winnicott allerdings eben nicht gebraucht, um das, was Winnicotts eigentliche Intention ist, besser darzustellen, nämlich die Formulierung des sozialen Selbst. Sodass man auf der einen Seite das wahre Selbst hätte, auf der anderen Seite das soziale Selbst hätte, wobei eben in dieser Konstellation es bedeutet, dass das soziale Selbst dem wahren Selbst dient. Und zwar zur Verwirklichung, zur sozialen und materiellen Verwirklichung dient. Und aus der Sicht des wahren Selbst eben das soziale Selbst ein notwendiges Medium, eine notwendige Vermittlungsinstanz zum wirklichen Leben ist. Das heißt, das Selbst einer Person enthält beides. Wir können uns weder das wahre Selbst alleine vorstellen, noch das soziale Selbst alleine vorstellen, sondern beide existieren eigentlich nur in der Verbindung miteinander. Und insofern ist das Selbst eines Menschen durch beides charakterisiert, sowohl durch das wahre Selbst als auch durch das falsche Selbst, in Winnicotts Terminologie, wie gesagt, ich würde den Begriff des sozialen Selbst hier vorziehen. Man kann das jetzt ergänzen, wenn man noch auf eine andere Theorie Bezug nimmt, nämlich die Theorie des sogenannten symbolischen Interaktionismus, etwas älter als die Winnicottsche Theorie. Winnicott hat seine Theorie im Wesentlichen in den 50er, 60er Jahren entwickelt, während George Herbert Mead, ein Sozialpsychologe, in den 30er Jahren seine entsprechenden Werke geschrieben und veröffentlicht hat. Und bei Mead gibt es eine ganz ähnliche Unterscheidung in Bezug auf die Identität oder das Selbst einer Person. Er unterscheidet nämlich ich an sich auf der einen Seite und mich auf der anderen Seite. Das ist jetzt eine Übersetzung dessen, was es bei Mead im Original heißt, das I, großgeschriebenes I und me. Das ist die Unterscheidung in der deutschen Übersetzung, eben die mir jedenfalls vorlag, als ich an sich und mich beschrieben, übersetzt. Das mich meint das, was dadurch zustande kommt, dass jemand sich an den gesellschaftlichen Erwartungen an ihn, an diese Person orientiert. Das können die für die betreffende Person besonders wichtigen anderen Personen sein, die eben bestimmte Erwartungen haben, wie sich diese Person verhalten sollte, wie sie sich im Leben darstellen sollte, an denen es sich orientiert. Das können auch Idole sein, an denen es sich orientiert, Vorbilder, an denen es sich orientiert. Das kann auch so etwas sein wie eine schon etwas abstraktere Vorstellung davon, was denn in der Gesellschaft insgesamt so von mir erwartet wird, ohne dass das jetzt noch durch ganz bestimmte einzelne Personen vertreten wird. Man sagt dazu im Rahmen dieser Theorie, der generalisierte Andere ist es, an dem man sich orientiert. Der generalisierte Andere, das heißt der verallgemeinerte Andere, also man kann auch sagen, alle anderen sozusagen zusammengenommen, aber idealtypisch verdichtet in einer bestimmten Erwartungshaltung mir gegenüber, an der ich versuche, mich zu orientieren. Soweit ich dies tue, ist das, als was ich mich darstelle, eben das Mi-Ausdruck eben einer Anpassung an diese Erwartungen, die von draußen an mich gestellt werden. Aber auch Mead sagt ganz, ganz ähnlich wie Winnicott, es gibt aber eine Instanz, die diese Anpassung vornimmt. Es gibt eine Instanz, die auch sozusagen entscheidet, woran sie sich denn nun orientiert, weil die Erwartungen, die an die Personen gerichtet werden, ja auch nicht immer ganz widerspruchsfrei sind und durchaus also ganz unterschiedliche Erwartungen auch an den Einzelnen gerichtet werden, denen man gar nicht allen gerecht werden kann. Das heißt, allein aus den Erwartungshaltungen der anderen resultiert nicht irgendwie auf irgendeinem mechanischen, automatischen Wege die Konstruktion eines solchen Mi, sondern da wird also eine Instanz in der Person selber in Anspruch genommen, die dann dieses Mi, selbst wenn es hoch angepasst sein sollte, irgendwie zustande bringt. Meinetwegen, das ist nicht die Formulierung von Mi, konstruiert. Und dabei auch Entscheidungen trifft, nämlich welche Erwartungen, die wahrgenommen werden, denn eine Präferenz haben oder welche als nicht so wichtig angesehen werden, wie man also die Gewichte verteilt oder auch, wo man sagt, hier bin ich nicht mehr bereit zu einem Kompromiss oder zu einer Anpassung, weil dazu müsste ich mich hier zu sehr verstellen. Das heißt, dass ich auch die Möglichkeit hat, sich gegen bestimmte Erwartungshaltungen zu richten. Also das Mi ist auch bei Miet das, was sichtbar wird, aber es kommt nicht alleine zustande aufgrund der gesellschaftlichen Erwartungen. Die sind da drin sozusagen verarbeitet, aber die Instanz, die sie verarbeitet, ist das Ich an sich. Das Ich an sich wird auch bei Miet nie selber sichtbar. Es bleibt immer unsichtbar. Es ist nicht erfahrbar. Erfahrbar ist immer nur das, was dann zustande kommt, was das Ich an sich hervorbringt an Handlungen, an Äußerungen, durch die es dann sichtbar wird. Aber das ist dann immer schon wiederum das Mi, also ganz analog zu der Konstruktion bei Winnicott. Und beide sagen fast in wörtlicher Übereinstimmung, das wahre Selbst bzw. Ich an sich ist das in uns, was auch für uns selbst immer noch Überraschungen beinhaltet. Das, wo wir selbst nicht uns unter Kontrolle haben, uns kalkulieren können, uns selbst sozusagen für uns auch nur berechenbar machen könnten. Das ist das Moment von Spontaneität, von Impulsivität, von plötzlichem Einfall auch, der kommen kann, ein Einfall, den ich nicht prognostizieren konnte. Natürlich versuchen wir in unserem Verhalten uns selber für uns selber auch berechenbar zu machen, aber das hat immer seine Grenzen, sagt Miet. Dieses sich selbst berechenbar machen zu können, auch für andere Verpflichtungen einzugehen, verlässlich zu sein und so weiter. Nicht mal hü, mal hot und was interessiert mich das, was ich gestern gesagt habe, heute, sondern schon auch eine gewisse Kontinuität zustande zu bringen. Aber wie die aussieht und wo die Grenzen einer solchen Selbstverpflichtung dann auch sind, wo die Grenzen auch für eine solche Kontinuität sind, entscheidet eine Instanz, die selbst nicht Teil dieser Kontinuität ist, die selbst nicht im Mi oder Mich oder falschen Selbst aufgeht und diese Instanz nicht sichtbar, deswegen hier die Silhouette durchgestrichen im Sinne von etwas Sichtbarem, das nennt Miet das Ich an sich, das nennt Winnicott das wahre Selbst. Und wenn wir dies jetzt auf die Vorstellung von Identität beziehen, dann würden wir sagen müssen, hier sind diese beiden am Anfang erörterten Vorstellungen oder Konzepte von Identität miteinander zusammengebracht. Es ist nicht die Frage entweder oder, also entweder Identität im ersten Sinne oder Identität im zweiten Sinne, sozusagen, was ist die richtige Identitätskonzeption, sondern beide für sich sind unzulänglich, beide für sich sind richtig, sozusagen, sie enthalten etwas, was Identität ausmacht, aber beide für sich genommen sind unzureichend. Nur zusammen bilden sie das Ganze dessen, was nach Winnicott oder Miet als Selbst zu bezeichnen wäre. Sie gebrauchen den Begriff der Identität nicht, sondern den des Selbst, aber das gebrauche ich hier jetzt mal synonym mit dem, was Identität meint. Wir sehen das auch in der Literatur, dass also da der Begriff des Selbst und der Identität eigentlich sehr häufig im Wechsel gebraucht wird und gegeneinander austauschbar ist. Obwohl es sicherlich auch Theorien gibt, in denen nochmal zwischen Identität und Selbst möglicherweise unterschieden wird, dann aber in einem anderen Sinne, als das jetzt hier der Fall war, wo ich mich auf Winnicott und Miet bezogen habe. Das bedeutet nun aber auch, dass dieses wahre Selbst, das nach Alice Miller irgendwie gefunden werden könnte und was sie sich offensichtlich vorstellt als eine hochauthentische Person, aber eben eine hochauthentische Person im Sinne, dass ihre Authentizität eben als für andere sichtbares Selbst auch in Erscheinung tritt. Sodass beispielsweise denkbar ist, dass jemand zu Hause ganz echt ist und ganz er selbst ist und authentisch ist in der Familie, während er sich im Beruf als jemand ganz anderes gibt. Und sich da, wenn man ihn jetzt vergleicht mit der Person, die er zu Hause ist, wenn er zu Hause sozusagen echt ist und im Beruf falsch ist, sich verstellt, wo man sagen könnte oder auf die Idee kommen könnte, es gibt das wahre Selbst, das finden wir, wenn wir ihn zu Hause besuchen, es gibt das falsche Selbst, das finden wir, wenn wir ihn im Beruf kennenlernen. Nach dem, was ich jetzt eben ausgeführt habe, von Miet her und von Winnicott her, über das Verhältnis von Ich an sich und mich, beziehungsweise wahrem Selbst und falschem Selbst, müssten wir das anders sehen. Wir müssten sagen, es gibt unterschiedliche Ausprägungen möglicherweise dessen, was falsches Selbst und mich bei Miet bzw. Winnicott heißt. Und sowohl die Person, die wir bei ihm zu Hause antreffen können, als auch die Person, die wir im Job anfinden können, als auch die Person, die wir dann im Tanzclub antreffen, die wir im Urlaub antreffen. Und ich weiß nicht, was wir uns noch an sozialen Kontexten vorstellen können, wo er immer wieder anders auch ist und eine andere Person oder andere Rolle darzustellen scheint. Alles dies sind Hervorbringungen dieser geheimnisvollen Instanz des Ich an sich oder des wahren Selbst. Aber eben unterschiedliche, in der er in unterschiedlicher Weise auf die je gegebenen Verwirklichungsbedingungen seiner selbst eingeht. Und in der Familie gibt es eben andere Verwirklichungsbedingungen der Person, als es sie im Beruf gibt oder als es sie im Urlaub gibt oder als es sie im Tanzclub gibt oder im Schachclub oder im Sportverein oder wo auch immer. Und ich denke, das kennen Sie auch alle, dass die Person, die Sie hier sind, im Kontext einer solchen Seminarveranstaltung, ist sicherlich eine andere als die Sie sind, die Sie auf einer Party unter Gleichgesinnten darstellen. Also es gibt nicht das eigentliche richtige soziale Selbst und daneben dann falsche, sondern es gibt unterschiedliche soziale Selbste. Und in diesen unterschiedlichen sozialen Selbsten kann es durchaus in unterschiedlicher Weise, kann das wahre Selbst sich in unterschiedlicher Weise tatsächlich, wie soll man sagen, echt fühlen, authentisch fühlen, sich verwirklichen. Und es kann bestimmte Rollen, die es auszuüben hat, vielleicht so unerträglich finden, dass es versucht, sie wieder loszuwerden, eben weil sie ihm zu wenig Möglichkeit bieten, sich selbst darin als im Sinne des wahren Selbst oder des Ich an sich zu verwirklichen, und andere bieten vielleicht bessere Möglichkeiten, und dann wechsle ich den Beruf oder ich wechsle die Arbeitsstelle oder ich haue aus der Familie ab oder was auch immer, wenn dies das Umfeld ist, in dem ich glaube, mich nicht, das Gefühl habe, mich nicht wirklich, nicht verwirklichen zu können, nicht wirklich ich sein zu können. Und das lässt sich nun natürlich auch noch weiter vervielfältigt denken. Wir haben also bei dem, was wir als soziales Selbst sehen, immer sowohl das wahre Selbst in Aktion, das dieses soziale Selbst hervorgebracht hat, als auch die Gesellschaft, die soziale Welt, die eben durch ihre Erwartungen das wahre Selbst dazu gebracht hat, eben dieses, genau dieses soziale Selbst zur Ausprägung zu bringen. Und deswegen sind die sozialen Selbste auch so unterschiedlich, und deswegen sind die sozialen Selbste durchaus auch in sich individuell. Keiner ist Student wie jemand anders Student ist, obwohl alle Studenten sind und insofern in gleicher Weise identifiziert von der gesellschaftlichen Rollenzuschreibung her ununterschieden sind sie eben von der Art und Weise, wie sie sind, dann doch alle unterschieden und in diesem Sinne dann identifizierbar. Identifizierbar einmal, so ist kein anderer Student, identifizierbar zum Zweiten, im Sinne dessen, was ich unter 12.1 am Anfang gesagt habe, ich weiß, was ich von der betreffenden Person zu erwarten habe, insofern sie Studentin ist und sich als Studentin verhält. Wir wissen auch natürlich, dass es dann Verstöße dagegen gibt, dann gibt es halt keinen Schein und so weiter, wenn also bestimmte Erwartungen nicht eingehalten werden, wobei ein Teil dieser Verstöße selbst schon wieder zu den Erwartungen gehört. So sind die Studenten halt, haben auch noch anderes zu tun, als nur zu studieren, und deswegen versuchen sie natürlich auch immer möglichst auf leichtestem Wege zu ihrem Schein zu kommen. Dann wird das verfestigt, sich das schon wieder zu einem bestimmten Rollenbild, gegen das sie dann verstoßen, wenn sie doch auf einmal dicke Bretter bohren. Also das ist auch nicht alles so fest, was nun genau die gesellschaftlichen Erwartungshaltungen sind, auch die entwickeln sich. Das heißt, es gibt auch eine Rückwirkung natürlich dessen, was gehen wir eben weiter, eine Rückwirkung, deswegen sind die Pfeile jetzt in beide Richtungen dargestellt, eine Rückwirkung von diesen sozialen Selbsten auf die Gesellschaft wiederum, das heißt, die gesellschaftlichen Erwartungen ändern sich auch im Hinblick auf das, was denn von den Individuen ausgeprägt wird in ihren jeweiligen Rollen. Und der Einzelne nimmt natürlich auch die Chancen, die ihm diese soziale Lebenswelt, in die er hineingestellt ist, bietet zur Selbstverwirklichung, auch dann entsprechend diesem gesellschaftlichen Wandel unterschiedlich wahr, an dem er aktiv teilhat, insofern er eben seine Rolle ausgestaltet. Und so ausgestaltet, wie eben andere dies auf ihre Weise, aber eben ganz andere Weise auch tun. Insofern ist dies auch eine Darstellung für Entwicklungsprozesse, die sich da vollziehen und in denen eine Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft stattfindet. Die Individuen tragen dazu bei, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Und indem die Gesellschaft sich weiterentwickelt, werden auch die Erwartungen, die Anforderungen an die Individuen andere, auf die sich die Individuen wiederum einstellen. Und es gibt also einen Entwicklungsmoment sowohl von der Gesellschaft her als auch von den wahren Selbsten her, den kreativen Kernen der Individuen. Jetzt gehe ich nochmal eben wieder zurück, nochmal an ein paar Zitaten. Diese Relation von sozialem Selbst und wahrem Selbst darzustellen. Die Haltungen, die jemand von anderen übernimmt und die sein eigenes Verhalten beeinflussen, bilden das Mich, das ist ein Zitat von Mead. Weil es das Ich an sich gibt, sagen wir, dass wir niemals ganz wissen, was wir sind. Dass wir uns selbst mit unserem eigenen Handeln überraschen. Also was jemand ist, ist ja das soziale Selbst. Da kann ich sagen, das bist du. Wenn die erste Frage oder die erste Identität, ich bin, was ich bin, ist es im Sinne der sozialen Identität oder des sozialen Selbst. Schau hin, das bin ich. Aber auch ich selbst kann mich niemals in dem Sinne jetzt ganz damit identifizieren, dass ich nur dies bin und nichts anderes, sondern dieses, was ich jetzt bin, bin ich morgen vielleicht schon wieder auf eine andere Weise. Das heißt, und zwar auf eine Weise, die ich auch heute noch nicht weiß, die ich selber noch nicht weiß. Und das meint hier, mit unserem eigenen Handeln können wir uns selbst auch überraschen. Und dieses Ich an sich ist eben nicht sichtbar, es entzieht sich dem Lichte der Öffentlichkeit. Das bringt nochmal in Zitatform das, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Um das vielleicht auch nochmal für uns ein bisschen vorstellbarer zu machen, was das alles heißen kann, dieses falsche Selbst nach Winnicott oder Mich. Ich hatte vorhin öfters mit Rolle operiert. Da hängt ja auch eine ganze soziologische Theorie dran, an der Rollentheorie, dass wir eben eine Rolle spielen. Eigentlich kommt der Begriff ja aus dem Theater. Eine Rolle, die wir spielen und die wir spielen müssen auch, um nicht sozial ausgeschlossen zu werden. Es kann auch eine Maske sein, hinter der wir uns verbergen, um nicht erkannt zu werden. Es kann eine Persona sein, also eine Persona ist eine Charakterfigur im Theater, die aber als Charakterfigur festgelegt ist, ähnlich wie eine Maske, nur etwas umfassender, geht schon mehr auch in Richtung Rolle. Persona, die wir auf der Bühne des Lebens darstellen, weil wir so sein wollen wie sie. Insofern gibt es da eine positive Beziehung zwischen wahrem Selbst und dem falschen Selbst. Es kann auch eine Mauer sein, hinter der wir uns verschanzen, um nicht vernichtet zu werden, weil vielleicht das kreative Potenzial, das wir haben, wenn es sichtbar würde, von der Gesellschaft unterdrückt würde oder wir dafür bestraft würden, dass wir dies tun. Es kann ein Panzer sein, durch den wir uns vor Übergriffen schützen. Das wäre sozusagen nochmal die Steigerung der Mauer. Aber es kann eben auch ein Gefängnis sein, aus dem wir nicht heraus können und in dem wir eingesperrt sind. Alles dies sind Varianten, in denen sich das soziale Selbst darstellen kann. Und es scheint darin mehr Berechtigung oder weniger Berechtigung dafür zu geben, es als falsches Selbst zu bezeichnen. Also bei den unteren drei Varianten würde die Charakterisierung als falsches Selbst uns wahrscheinlich plausibler erscheinen als bei den anderen. Aber es handelt sich eben in jedem Falle um Ausprägungen eines sozialen Selbst. Was nun in der neueren Diskussion um Identität immer mehr auch diskutiert wird, ist, dass hier in Bezug auf die Anforderungen an die Individuen, ihr soziales Selbst auszuprägen, sich die Verhältnisse in hohem Maße verändert haben in den letzten Jahrzehnten oder Jahren. Das wird unter anderem mit dem Übergang von der sogenannten Moderne zur Postmoderne begründet. wobei dann die sogenannte Moderne als eine Zeit identifiziert wird, die etwa mit der, mit dem Übergang zu den modernen Gesellschaftsverfassungen im 18. Jahrhundert auf der Ebene der Ökonomie zur Marktwirtschaft, zum Kapitalismus, auf der Ebene der Kultur zu einem modernen Subjektverständnis verbunden ist, also das 18. Jahrhundert als so eine Zeit, in der die Moderne sich ausgeprägt und durchgesetzt hat, bis eben so in die Gegenwart bzw. das 20. Jahrhundert hinein, und wo Identität so verstanden wird, dass der Einzelne als Subjekt seiner Lebensverhältnisse in der Lage ist, ein konsistentes soziales Selbst auszubilden, das Ausdruck seiner Subjektivität ist, ein soziales Selbst, das dann auch einmal ausgeprägt eine relativ stabile Ausprägung hat, die für das Leben eines solchen Menschen so auch dann Bestand hat und bestehen bleibt. Sodass man also, wenn jemand dann zum Erwachsenen geworden ist und auch einen bestimmten Beruf ergriffen hat, man davon ausgehen kann, so, das ist jetzt diese Person. So, der wird zwar älter und das reift noch mehr und die Fähigkeiten wachsen und Erfahrungen kommen dazu, aber es gibt jetzt nicht einen fundamentalen Wandel. Also diese Person bleibt sozusagen mit diesem identifizierbaren sozialen Selbst sehr stark verbunden und dadurch auch einschätzbar. Das soll sich also jetzt sehr geändert haben, und damit verbindet, mit dieser Veränderung verbindet sich der Begriff der Postmoderne, das also was nach der Moderne kommt, Post heißt ja nach, nämlich dahingehend, dass diese Beständigkeit des sozialen Selbst in Frage gestellt ist, dass die Dynamik der gesellschaftlichen Verhältnisse sich doch so beschleunigt hat, dass das, was jemand mit 25 ist, nicht mehr taugt, wenn er 35 ist, um in dieser Gesellschaft Bestand zu haben. Dass also, dass sich sozusagen verflüssigt das soziale Selbst, dass gleichzeitig aber auch die Individuen in ganz unterschiedlichen sozialen Kontexten funktionieren müssen und dass in diesen unterschiedlichen sozialen Kontexten keine übereinstimmenden Verhaltenserwartungen, Rollenerwartungen, Personae verlangt und erwartet werden, sondern dass dies auch immer mehr zerfällt und zum Teil auch in ganz unterschiedliche, zum Teil gegensätzliche Verhaltenserwartungen zerfällt, sodass der Einzelne sowohl mit der Notwendigkeit konfrontiert ist, immer schneller sich anzupassen an sich verändernde gesellschaftliche Bedingungen, als auch in immer mehr Bereichen unterschiedliche Identitäten in Anführungsstrichen oder soziale Selbst auszuprägen. Von daher stellt sich also dann die Frage, inwiefern denn noch von einer Einheit der Person ausgegangen werden kann, wenn doch der Einzelne eine solche Vielzahl von Rollen auszuüben hat, wobei gleichzeitig die Rollenerwartungen sich auch noch in sich jeweils verändern. Also das, was eine Mutter zu sein hat, ist eben nicht mehr dasselbe heute, wie das, was eine Mutter vor 20 Jahren zu sein hatte, während das, was eine Mutter vor 20 Jahren zu sein hatte, noch ungefähr dasselbe war, wie das, was eine Mutter vor 50 Jahren zu sein hatte. Das heißt, da haben sich über mehrere Jahrzehnte die Erwartungen an die Mutterrolle wenig verändert, während sie jetzt also sich immer schneller verändern. Das Gleiche gilt für die anderen hier beispielhaft aufgeführten Rollen, die jemand übernehmen kann. Und gleichzeitig bedeutet es eben auch, ich bin nicht nur Mutter oder kann nicht mehr nur Mutter sein, sondern ich muss eben gleichzeitig auch Kauffrau sein, IT-Fachkraft sein, ich bin noch Tanzlehrerin irgendwo, ich unterhalte Brieffreundschaften, im Urlaub bin ich Touristin, aber Touristin bin ich auch immer wieder auf eine andere Weise, je nachdem, wohin ich komme, in welches Land ich komme. Das heißt, mein soziales Selbst ist nicht mehr ein soziales Selbst, sondern ich habe ganz, ganz viele, die nebeneinander gehandelt werden müssen. Und wo ich sozusagen auch noch ständig aufpassen muss, dass ich auch mit meinem jeweiligen sozialen Selbst, etwa in meiner Dozentenrolle, noch auf der Höhe der Zeit bin. Und dass ich nicht hier einen Professor mime, wie er vielleicht vor 50 Jahren noch in Ordnung war, aber heute einfach nicht mehr funktioniert, einfach nicht mehr geht. So. Natürlich gibt es auch diejenigen, die an sowas festhalten und die man dann vielleicht als bisschen skurril und ein bisschen zurückgeblieben empfindet. Der Typ des Gelehrten, jetzt auf meine Berufsrolle, den Professor bezogen, den gibt es ja auch noch irgendwie. Der erscheint dann zwar irgendwie unzeitgemäß, man erinnert sich ja, vor 50 Jahren war das so der typische Professor, aber das passt nicht mehr in die heutige universitäre Landschaft rein, sowas. Das sind dann Fossile, die irgendwie es nicht geschafft haben, ihr soziales Selbst in dieser Berufsrolle entsprechend weiterzuentwickeln. Wie sieht es also dann unter solchen Verhältnissen, dass dynamischer, beschleunigter gesellschaftlicher Wandel stattfindet und gleichzeitig wir unsere sozialen Selbst in einer Pluralität von Lebenssphären entwickeln müssen? Wie sieht es dann noch mit der Einheit der Person aus? Das ist so das Thema, das diskutiert wird im Hinblick auf die Postmoderne. Und das ist dann auch ein Thema, das sich in Bezug auf das Internet und die Möglichkeiten, die das Internet stellt, nochmal in besonderer Weise stellt. Denn das Internet stellt ja jetzt auch nochmal eine Sphäre dar. Eine Sphäre dar, in der wir uns darstellen können, in der wir unterschiedliche Rollen übernehmen können. Wobei dieses unterschiedliche Rollen übernehmen auch bedeuten kann, dass man sich im Internet ganz unterschiedliches Aussehen auch geben kann, was ja so im wirklichen Leben schwierig ist, nicht völlig unmöglich ist, aber doch eher auch schwierig ist. Da ist es in der Regel darauf beschränkt, dass man sich unterschiedlich anzieht und vielleicht unterschiedlich schminkt, schminkt oder eben auch nicht schminkt. Je nach Situation, in die man sich begibt, klar, auch da wird das Äußere gewechselt, aber die Verkleidung, die jetzt sozusagen auch noch die körperliche Hülle betrifft, die ist dann im Internet eben auch noch möglich. Da kann man alles Mögliche sein und alle möglichen Konstruktionen als Ausdrücke von einem selbst agieren lassen. Bis hin zu Fabelwesen und Wesen, die zunächst mal gar nichts Menschliches und vielleicht auch gar nichts Tierisches mehr an sich haben, sondern reine Fantasiekonstruktionen sind. Alles das finden wir im Internet. Es gibt dort natürlich unterschiedliche Sphären, unterschiedliche Dienste, die man in Anspruch nehmen kann für die Kommunikation mit anderen, für die Selbstdarstellung. Es gibt so ein paar Aussagen dazu aus der Literatur, die ich hier mal aufgeschrieben habe. Chatten als Identitätsworkshop, das sind also Chatsituationen, in denen es möglich ist, dass ich mal probiere, mich als der und der oder die und die zu geben. Geschlechtstausch ist eine sehr häufig vorgenommene Identitätsübung sozusagen im Internet. Mal gucken, wie es ist, wenn ich mich als Frau oder als Mann ausgebe, während ich in Wirklichkeit eigentlich andersrum bin. Wie sich das anfühlt, wie die anderen mit mir umgehen, was mache ich denn da für Erfahrungen, kann ich das durchhalten? Oder andere Identitäten, die ich mal ausprobiere in dieser Kommunikationssituation des Chattens. Identitätsworkshop eben im Sinne mal ausprobieren. Gefahrlos mal was ausprobieren können. Wenn es nicht funktioniert, lasse ich es wieder, ziehe mich daraus wieder zurück. Oder Cyberspace als Identitätsbaukasten, auch eine Formulierung, dass ich mir so Bruchstücke von Identitäten, die mir da angeboten werden, die ich auch selber konstruieren kann, aber es gibt eine ganze Menge Angebote auch, die ich dann aufnehme und auf meine Weise kombiniere und mal gucke, ob ich mich darin wiederfinden kann oder was das für Erfahrungen sind. Oder Soziallabor für Experimente mit Ich-Konstruktionen. Also alles das drückt aus, dass das Internet nochmal eine ganz besondere Sphäre bietet, auch unterschieden von dem, was eben dargestellt worden ist mit der Diversifizierung der Lebenssphären oder Pluralität der Lebenssphären, in denen wir uns dann je anders geben müssen. Aber all dies sind ja Lebenssphären, in denen auf uns wiederum auch Erwartungen zukommen, wie wir zu sein haben, die was mit dieser besonderen Konstellation dort zu tun haben. Also wenn ich im Urlaub eben auf die Philippinen reise, dann bin ich da ein anderer als zu Hause, weil das ein anderer Kontext ist, andere Rolle ist, die ich da auszufüllen habe. Aber ich bin da ja nicht frei in meiner Konstruktion. Ich muss zwar mich anders geben als zu Hause gegenüber meiner Familie oder am Arbeitsplatz. Insofern muss ich konstruktiv werden, aber in diesem Konstruktivwerden bin ich nicht wirklich frei, sondern das muss ja passen zu der Situation, die ich dort vorfinde. Das ist im Internet insofern anders, als es da zwar auch so gewisse Communities gibt, in die ich reingehen kann und wo es natürlich auch gewisse Regeln gibt und Gewohnheiten gibt, die sich da ausgeprägt haben, an die ich mich anpassen muss, wenn ich dort teilhaben will. Aber ich kann jederzeit das auch lassen, in diese Community zu gehen. Sie hat sozusagen keinerlei Bindungskraft. Ich kann in irgendeine andere gehen, wo ich mich anders geben kann. Oder ich kann selber initiativ werden, dass ich eine neue Community aufmache, die dann halt nach den Regeln funktioniert, die ich gerne befolgt sehen würde. Also die Freiheit in der Konstruktion ist im Internet doch in einer ganz anderen Weise gegeben, als sie allein durch die Diversifizierung der Lebenssphären, in denen wir uns draußen im wirklichen Leben bewegen, gegeben wäre. Auch da, auch in Bezug auf diese Diversifizierung, ist ja im Kontext der postmoderne Diskussion von einer Art von Emanzipation oder Befreiung die Rede, dass wir nicht mehr an ein soziales Selbst gebunden sind, sondern unterschiedliches sein können, damit auch mit Seiten unserer selbst konfrontiert sein können, Seiten unserer selbst ausleben können, die man vielleicht in dem einen sozialen Selbst nicht leben kann, aber in einem anderen leben kann, in dieser Sphäre nicht, aber in einer anderen Sphäre leben kann, sodass sich einfach das Potenzial erweitert, mich selbst ausdrücken zu können. Und diese Erweiterung, die scheint nun sozusagen unbegrenzt möglich im Internet, weil hier eigentlich auf gar keine Erwartungen mehr zwingend Bezug genommen werden muss, an die ich mich in irgendeiner Weise anpassen muss. Hier erscheint die Konstruktion also vollständig frei. Sherry Turkle, eine der bekanntesten Sozialpsychologinnen, die sich mit dem Thema Identität im Internet beschäftigt hat. Das bekanntes Buch von ihr heißt, auf Englisch heißt es Life on the Screen. Das heißt auf Deutsch Leben im Netz. Die hat eben den Begriff der Internetidentität gebildet, geprägt. Internetidentität ist so etwas Ähnliches wie ein soziales Selbst oder eine soziale Identität, aber eben eine, die auf die Sphäre des Internet hin konstruiert ist und dort gelebt, in Anführungsstrichen, werden kann. Und es ist klar, und das stellt sie auch dar in ihrer Untersuchung, dass diejenigen, die diese Möglichkeit im Internet nutzen, sich dort neue Identitäten zu geben, neue Identitäten zu konstruieren, dies in der Regel nicht bei einer Identität lassen, sondern in mehreren bis vielen solcher unterschiedlichen Räume sich aufhalten mit jeweils ganz unterschiedlichen Identitäten. Das heißt, sie führen sozusagen Parallelleben im Netz, in Parallelwelten, Parallelleben, wobei diese Welten untereinander keine Verbindung haben. Es gibt keine Querbezüge darin. Also wenn ich in der Welt A eine Maus bin, eine graue Maus bin und in der Welt C bin ich, also was weiß ich, irgendwie ein mächtiger Herrscher, dann gibt es in der Welt C, wo ich der mächtige Herrscher bin, überhaupt keine Verbindung zu der Welt A mit irgendeinem Hinweis auf die graue Maus, die dort auch noch existiert, sondern dies ist also völlig getrennt voneinander und kann also völlig getrennt voneinander auch gelebt werden. Es gibt keine Querverbindung, außer dass alle diese Identitäten ja irgendwo von irgendeiner Person außerhalb des Netzes, wir haben da dieses Fragezeichen, dieses wahre Selbst, dieses Ich an sich, von dieser Person konstruiert werden oder von dort her, von dieser Instanz her konstruiert werden. Wie steht es nun mit dem Verhältnis zwischen diesem Ich an sich, dem wahren Selbst, dieser Fragezeichen-Instanz und den jeweiligen Internet-Identitäten? Da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen dazu. Also hier ein User hat zum Beispiel gesagt, ich bin, wen ich spiele. In diesem Satz wird eigentlich eine Differenz zwischen dem Ich, das spielt, und dem, was es spielt, geleugnet. Das wird identifiziert. Es gibt sozusagen nichts dahinter, was noch in Distanz stünde zu dem, was jemand spielt. Ich bin, wen ich spiele. Oder jemand sagt, ich kann mich selbst als zwei, drei oder mehr jemanden betrachten. Beim Wechsel von einem Fenster zum anderen aktiviere ich jeweils einen anderen Teil meiner Persönlichkeit. Das ist eine andere Aussage als die erste. Im gewissen Sinne könnte ich sie darin wiederfinden. Also ich bin, wen ich spiele, heißt so viel wie, wenn ich jetzt, sagen wir mal, diesen mächtigen Herrscher in der Welt B spiele, dann bin ich das durchaus. Ich bin so jemand, der ein mächtiger Herrscher, also das Zeug zum mächtigen Herrscher hat. So. In der anderen Welt bin ich die graue Maus, auch das stimmt, das bin ich auch. Ich bin jemand, der auch das Zeug zur grauen Maus hat. Ich bin eigentlich beides. Im einen bin ich das, im anderen bin ich das, aber beides bin ich. In jedem Fenster aktiviere ich einen anderen Teil meiner Persönlichkeit. Das heißt, hier entsteht eine Vorstellung von einer Persönlichkeit, die viele Facetten hat, unterschiedliche Aspekte hat, Teile hat, die eben in unterschiedlicher Weise sich in solchen Identitäten realisieren können. Sherry Turkle hat den Begriff der multiplen Identität daraufhin geprägt für das, was sich im Internet ausbildet. Sie sagt also, wir müssen weggehen von der Vorstellung einer einheitlichen Identität, die in sich konsistent ist und bleibt, sondern wir müssen hingehen zu einem Verständnis von Identität, das sich als multiple Identität bezeichnen lässt. Das heißt, wechselnde Rollen, unterschiedliche Rollen, Verständnisse auch im Zeitverlauf, also graue Maus, und zwar graue Maus heißt vielleicht in einer anderen Konstellation oder zu einem anderen Zeitpunkt auch wiederum was anderes als graue Maus zu einem bestimmten Zeitpunkt in der und der Umgebung hieß. Also auch das Verständnis von graue Maus kann sich ändern und nicht nur graue Maus, sondern eben auch mächtiger Herrscher. Ich kann beides sein oder ich bin beides. Das ist also die multiple Identität. Warum kann man sich natürlich fragen, warum oder mit welcher Berechtigung spricht Sherry Turkle dort von Identität? Beziehungsweise welche Rolle spielt eigentlich bei ihr der Bezug zu so etwas wie einem wahren Selbst oder ein Ich an Selbst oder auch so ein Verständnis von Authentizität? Boah, ist das ein schwieriges Wort. Hier ein Beispiel. Jemand sagt im Internet, ich fühle mich online einfach ganz anders. Gehe mehr aus mir heraus und bin weniger gehemmt. Fast so, als wäre ich mehr ich selbst. Sherry Turkle hat an irgendeiner Stelle in ihrem Buch gesagt, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Identität sprechen? Und sie sagt, Identität, damit meinen wir Übereinstimmung. Übereinstimmung von Eigenschaften oder Übereinstimmung von Merkmalen. Das heißt, die klassische Vorstellung von Identität, sagt sie, behauptet sie, besteht darin, dass zwischen dem Selbst, das ich beispielsweise im Internet darstelle, und dem Selbst, das ich außerhalb des Internet bin, eine Übereinstimmung besteht. diese Übereinstimmung, für diese Übereinstimmung gibt es weder noch eine Notwendigkeit, noch lässt sie sich empirisch tatsächlich nachweisen. Sie existiert nicht und wir brauchen sie auch nicht. Also, sagt sie, gibt es in dem Sinne eigentlich das traditionelle Verständnis von Identität nicht mehr. Jetzt muss man allerdings Folgendes sehen, und das ist, denke ich, wichtig, wenn man nicht nur sich mit Sherry Turkles Verständnis von Identität beschäftigt, sondern fast die gesamte Literatur zum Thema Identität und Internet krankt an dieser mangelnden begrifflichen Differenzierung, auf die ich heute besonders viel Wert gelegt habe. Nämlich diese Differenzierung zwischen dieser Instanz, die hier jetzt mal mit Mead und Winnicott als Ich an sich und wahres Selbst bezeichnet wird, und dem, was auf der Ebene des sozialen Selbst oder des Mich ausgeprägt wird. Was Sherry Turkle meint, bezieht sich nur auf die Ebene des sozialen Selbst. Ob dieses soziale Selbst eines ist, was draußen in der wirklichen Welt ausgeprägt wird, oder ob es eines ist, was bezogen auf die virtuelle Community im Internet ausgebildet wird, das macht jetzt erstmal noch nicht den entscheidenden Unterschied aus im Hinblick darauf, dass es in beiden Hinsichten eine Ausprägung ist, die das Ich an sich oder wahre Selbst sich gibt im Hinblick auf die Möglichkeiten, die es hat, sich zum Ausdruck zu bringen, die ihm angeboten werden. Und dieses Angebot ist im Internet ein anderes als draußen in der Welt und daraus ergeben sich Differenzen. Aber auch draußen in der Welt gibt es diese Differenzen und innerhalb des Internet wiederum gibt es diese Differenzen. Die eigentliche Identitätsproblematik, wie ich sie vorhin mit Winnicott und Mead dargestellt habe, ist nicht die der Übereinstimmung der sozialen Selbste. Auf der Ebene wird es aber fast durchweg diskutiert. Das soziale Selbst, also die Frage nach der Übereinstimmung zwischen dem sozialen Selbst außerhalb des Netzes und den Identitäten, die ich mir innerhalb des Netzes gebe. Sondern die eigentliche Identitätsfrage mit Mead und Winnicott ist die zwischen dem Ich an sich, dieser Instanz, dem wahren Selbst auf der einen Seite und den sozialen Selbsten, den Internetidentitäten und so weiter, die dieses wahre Selbst sich geben kann. Und das ist die Frage der Authentizität auch. Und das ist eine andere Frage als die der Übereinstimmung von und Konsistenz von sozialen Ausdrucksformen. Jetzt gibt es, denke ich, im Hinblick auf die Internetidentitäten, wo ich eben gesagt habe, im Prinzip liegt das auch auf der Ebene des sozialen Selbst. Es gehört in diese Reihe der sozialen Selbste, deswegen habe ich es hier auch in der Grafik darunter angeordnet, sozusagen als eine Art von Fortsetzung. Draußen bin ich mal Mutter, mal Tanzlehrerin, mal Touristin und so weiter und so fort und im Internet bin ich eben dann auch noch graue Maus und mächtiger Herrscher und weiß der Henker was sonst noch alles. Aber das ist nur eine Fortsetzung sozusagen der vielen Ausdrücke, die das wahre Selbst oder das Ich an sich sich geben kann. Jetzt gibt es aber dennoch einen großen Unterschied zwischen, und den will ich jetzt zum Schluss noch behandeln, einen großen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie das soziale Selbst draußen im Leben ausgeprägt wird und der Art und Weise, wie die Internetidentitäten im Netz ausgeprägt werden. Ich habe das hier mit diesem etwas blasseren roten Pfeil in zwei Richtungen zwischen Internet und Gesellschaft angedeutet und dem Fragezeichen, das ich dahin gemacht habe. Bei der sozialen Rolle der Mutter ist irgendwie, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, ist also klar, da geht auf der einen Seite eben ein, wie diese Frau Mutter sein will, wird, kann. Auf der anderen Seite geht ein, was es heißt, Mutter zu sein in dieser Gesellschaft. Damit sind bestimmte Verpflichtungen verbunden, gesetzliche Regelungen sind damit verbunden. Es gibt ein wirkliches Kind, das seine Ansprüche stellt an diese Mutter. Und mit all dem muss sich diese Frau auseinandersetzen und sie muss darin sozusagen ihr Muttersein finden. Da ist Konstruktion drin, da ist Anpassung drin, da ist Kreativität drin, da ist ein Stück Kompromiss drin, Unterwerfung, da ist auch Scheitern drin. Alles das gehört dazu, was eine soziale Rolle im wirklichen Leben sozusagen ausmacht. Im Internet gibt es ja all diese harten Anforderungen sozusagen des wirklichen Lebens nicht, auf die sich dann jemand in seiner Rolle einstellen muss. Was es gibt, sind andere Rollen, zu denen sich diese Rolle in Relation definiert. Aber auch diese anderen Rollen sind freie gedankliche Konstruktionen, sind Konstrukte, die keine Härte im Sinne des materiellen sozialen Lebens aufweisen. Wenn ich also beispielsweise eine Figur im Internet, die mein Kind spielt, vernachlässige, verwahrlosen lasse und so weiter, dann ist das ein Spiel. Und das kann ich durchspielen. Und kann es auch einfach mal wirklich im Sinne dessen durchspielen, mal gucken, was ist, wenn ich mein Kind in diesem Internetraum verwahrlosen lasse. Wie ist das? Und dann bin ich sozusagen eine Mutter in diesem Spiel, in diesem als Internetidentität, die ihr Kind verwahrlosen lässt. Dasselbe jetzt übertragen auf das Leben draußen wäre eine völlig andere Dimension. Es ist also völlig unvergleichbar. Insofern scheinen also die Internetidentitäten tatsächlich so freie Konstruktionen zu sein, die ohne soziale Anpassungszwänge auskommen müssen. Man könnte jetzt sagen, und das wird ja zum Teil so auch diskutiert, dass das gerade die große Freiheit ausmacht, die große Freiheit des Internet ausmacht, dass ich da diesen sozialen Anpassungszwängen nicht unterworfen bin, sondern wirklich mal frei sein kann, auch wenn das nicht immer schön ist vielleicht, was dann zutage tritt, aber wirklich frei sein kann von all diesen Erwartungen. Das heißt, ich kann mal mich vom Mich und vom falschen Selbst oder sozialen Selbst vollständig emanzipieren. Das heißt, es gibt einen sozusagen reinen Ausdruck meiner selbst, des wahren Selbst, ohne Unterwerfung und ohne Kompromiss. Was meine Internetidentität ausmacht, würde allein von mir bestimmt und durch keine andere Instanz mehr bestimmt. Was bei jeder Rolle, die wir im wirklichen Leben spielen, nicht der Fall ist. Das wäre also Selbstbestimmung, als im Sinne einer vollständigen, freien Selbstbestimmung. Und nun ist es ja so, dass das ein außerordentlich positiv besetzter Begriff ist, Selbstbestimmung in der pädagogischen Theorie. Wenn wir über Bildung sprechen, wenn wir über Mündigkeit sprechen, dann sprechen wir über Selbstbestimmung. Und jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, dass doch das Internet mit seinem Angebot der freien Konstruktion von Identitäten der optimale Raum ist für Selbstbestimmung der Person im Sinne unseres Bildungs- und Mündigkeitsbegriffs, für die Freiheit, die wirkliche Freiheit der Person. Aber wenn ich jetzt schon sage, wirkliche Freiheit der Person, dann ist damit schon eigentlich ein Bezug genommen in dem Adjektiv wirklich, der sich eben genau darauf bezogen, auf diese Verwirklichungssphäre in Anführungsstrichen eben gerade nicht anwenden lässt. Denn alles das, was ich da konstruiere, ist eben nicht wirklich, sondern virtuell. Deswegen haben wir ja den Begriff der Virtualität auch dafür, um es zu unterscheiden. Das heißt, das Selbst, das hier ausgeprägt wird, ist kein wirkliches soziales Selbst. Es ist nur ein virtuelles soziales Selbst. Man kann vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, in Frage zu stellen, ob man es überhaupt als ein soziales Selbst bezeichnen kann, weil es sich nicht auf wirkliche andere Personen bezieht, wie das außerhalb des Internet der Fall ist. Man kann aber mit einer gewissen Berechtigung durchaus auch vom virtuellen sozialen Selbst sprechen, insofern natürlich ja auch im Internet es andere Akteure gibt, auf die ich treffe. Es gibt virtuelle Gemeinschaften, darüber haben wir in der letzten Sitzung gesprochen. Es gibt Communities im Internet, auf die man sich einstellt, auf die man sich einlässt. Insofern, okay, kann man sicherlich auch von einem virtuellen sozialen Selbst sprechen, aber es bleibt eben ein virtuelles und unterscheidet sich damit grundsätzlich vom wirklichen sozialen Selbst, das wir im wirklichen Leben spielen. Damit sind sowohl die positiven Möglichkeiten hier mit Chancen bezeichnet, als auch die Grenzen dessen, was da im Internet an Emanzipation möglich ist, auch angesprochen. Die Chancen, die darin liegen, bestehen darin, dass das Internet mir ein Feld bietet und jedem ein Feld bietet, in dem Zugang zu eigenen konstruktiven Kräften gefunden werden kann, ohne dass schon von vornherein die Frage gestellt ist, darf man das, geht das? Das sind ja sonst die üblichen Fragen, an denen man sich sofort messen lassen muss im Hinblick darauf, kann ich mich verwirklichen? Darf ich das? Darf ich bestimmte Seiten meiner selbst überhaupt ausleben? Nein. Ich darf einen Teil meiner Möglichkeiten, meiner Fähigkeiten ausleben, aber ein großer Teil darf auch nicht ausgelebt werden. Wobei es gute Gründe sicherlich in vielen Sektoren dafür eben auch gibt und wir uns sicherlich nicht wünschen würden, dass alles tatsächlich ausgelebt werden dürfte, was an Potenzial in den Menschen ist. Potenzial heißt ja nicht nur, dass dabei etwas Schönes und Gutes und Edles herauskommen kann, sondern da kann ja auch was ganz Furchtbares dabei herauskommen. Im Internet, wo dies fehlt, werden diese furchtbaren Seiten zum großen Teil sichtbarer, eben weil sie freier ausgelebt werden können. Das ist die auch ein negativer Effekt, also das Negative ist eigentlich nur, dass es sichtbarer wird, dass dadurch allerdings eben, und das ist das, was ich hier mit Chancen bezeichnet habe, der Zugang zu eigenen konstruktiven Kräften, wobei konstruktiv so gemütlich klingt, also so positiv klingt, so kreativ-schöpferisch und so wie Töpfern, ja, nur im umfassenderen Sinne. Aber die eigenen konstruktiven Kräfte sind ja auch immer, weil Konstruktion immer auch mit Destruktion verbunden ist. Ich kann nur etwas konstruieren, wenn ich Material dafür zur Verfügung habe. Und Material entsteht immer erst auch dadurch, dass etwas, was vorher eine bestimmte Gestalt hatte, auch destruiert worden ist. Also es gibt zur konstruktiven Seite immer auch eine destruktive Seite und das wird im Internet insgesamt sicherlich auch sichtbarer. Aber es erschließt auch Kräfte, ganz sicherlich, zu denen sonst vielleicht kein Zugang wäre. Und für viele hat das was Befreiendes, einen Zugang zu finden zu diesen konstruktiven Kräften. Und in dem Sinne kann man sicherlich das Internet oder überhaupt virtuelle Räume nutzen, um Zugang zu finden zu kreativen, konstruktiven Kräften und die auch mal üben und realisieren zu können, realisieren in Anführungsstrichen in diesem Raum des Unwirklichen. Auf der anderen Seite, damit ist auch schon angesprochen, dies alles bleibt eben im Virtuellen, es bleibt im Unwirklichen. Dieses Selbst ist und bleibt ein unwirkliches Selbst, was im Internet ausgeprägt werden kann. Und das bedeutet, das, was dort auch entwickelt werden kann an schöpferischen Kräften, kann nur dann wirklich fruchtbar werden für unser wirkliches Leben, wenn es in irgendeiner Weise dann auch wiederum umgesetzt werden kann, übersetzt werden kann in das wirkliche Leben, das heißt nicht dort eingesperrt bleibt, sondern eben auch dann hinausgetragen werden kann. Aber genau dafür brauchen wir dann andere Räume, als die das Internet uns zur Verfügung stellt, weil diese Vermittlung wiederum ins wirkliche Leben hinein, die kann das Internet in keiner Weise leisten. Ja, das Selbst im Internet ist also ein virtuelles Selbst und vor allen Dingen, was im Internet eben im Hinblick auf das wirkliche Leben offen bleibt, ist die auf das Wirkliche bezogen unausweichliche ethische Frage, was soll ich sein? Also nicht nur, was kann ich alles sein, was ist mir möglich, ja? Als was kann ich mich konstruieren oder worauf habe ich Lust, wie will ich mich, sondern auch, das war eben schon mit dem Dürfen angesprochen, was darf ich oder was soll ich, im Sinne eben einer ethischen Verpflichtung und einer ethischen Bindung. Und die kann eben im Internet nicht gefunden werden, weil im Internet einfach diese Welt als eine materielle, soziale Welt, ich hatte eben deswegen das Beispiel mit dem Kind, nicht zugegen ist, die mich in die Pflicht nehmen kann und die mich auch in die Pflicht nehmen muss und von der ich mich in die Pflicht nehmen lassen muss. Insofern bleibt also das Internet ein Raum, in dem solche ethischen Fragen vielleicht sichtbarer werden lässt auch, aber keinesfalls ein Raum, in dem sie gelöst werden können, diese ethischen Fragen. Verweist uns also dieser Aspekt dann auch auf Räume, soziale Räume, Verwirklichungsräume, Spielräume, potenzielle Räume, die über das Internet hinausgehen oder jenseits des Internet liegen. Ja. Und damit bin ich für heute auch durch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche zum letzten Mal in diesem Semester. Und dann geht es um das Thema Netzkompetenz zum Abschluss. Okay, bis dahin.